Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Wie weiter mit den Bauzinsen? Das fragen sich viele Menschen, die vom Eigenheim träumen. Wir sprechen mit einem Experten vom Institut der Deutschen Wirtschaft darüber. Wie weiter mit Ford im Saarland? Das Werk bekommt nicht den Zuschlag für die Produktion eines Batterieautos. Damit steht der Standort zur Disposition. Und wie weiter mit der Deutschen Bahn? Auch der FDP-Verkehrsminister verspricht Besserung wie seine Amtsvorgänger. Welche Strategie Volker Wissing wählt, dazu gleich mehr. Wohnraum ist in Deutschland knapp und teuer. Längst gilt das nicht mehr nur für die Großstädte. Es gilt für Mieten, aber auch für Käufe. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen, das wollte ich sagen. Was so geträumt wird, welche Kaufwünsche bei Menschen bestehen, das hat ein Vermittlungsunternehmen für Baukredite untersucht in einer Umfrage. Und Brigitte Scholtes kennt die Ergebnisse.
Der Traum vom Eigenheim oder der eigenen Wohnung wird für viele Menschen immer unerschwinglicher. Die Zinsen für 10-jährige Immobiliendarlehen haben sich seit dem Jahresende verdreifacht auf mehr als 3%. Bis zum Ende dieses Jahres dürften sie weiter auf bis zu 4% zulegen, erwartet der Baufinanzierungsvermittler Interhyp. Auch die Preise sind weiter gestiegen. Im Schnitt kostete ein Einfamilienhaus im ersten Quartal dieses Jahres 540.000 Euro, ein Plus von 14% gegenüber dem Vorjahr. Doch schaffen es viele Häuslebauer mit Hilfe von Familie und Freunden, ihren Traum noch zu verwirklichen, beobachtet Interhyp-Vorständin Miriam Mohr.
Deutlich weiter steigende Preise im ersten Quartal, weiterhin und an manchen Stellen sogar noch mehr, damit mehr Eigenkapital mit noch längeren Zinsbindung wirklich stabile und solide Finanzierungsstruktur.
14 Jahre Zinsbindung, eine Beleihungsquote von knapp 80% und eine Tilgung von 3%, das ist stabil. Aber gleichzeitig wird es immer schwieriger zu bauen oder zu renovieren, denn die Kosten für das Material sind deutlich höher, sofern man überhaupt welches bekommt, und der Fachkräftemangel führt zu Verzögerungen. Damit platzt für viele der Traum von der eigenen Immobilie, zeigt die aktuelle Interhyp-Wohntraumstudie. Miriam Mohr schildert das Beispiel einer jungen Familie aus Stuttgart, die im vergangenen Jahr schon ein Grundstück gekauft hatte.
Die Baukosten sind um 200.000 Euro gestiegen in der Zeit. Die Zinsen sind gestiegen, 2 Prozentpunkte. Und das Elterngeld war dann doch ein bisschen niedriger als anfangs kalkuliert. Die Finanzierung war dann bei der Bank nicht machbar. Haushaltsrechnung ist nicht mehr aufgegangen. Und dann mussten die Kunden das Grundstück verkaufen, weil die hatten eine Bebauungsfrist innerhalb eines Jahres. Sie haben sich das nicht mehr zugetan, sondern es hinkriegen. Und da ist der Traum wirklich zerplatzt.
Das geht nicht nur dieser jungen Familie so. Anders als noch im vergangenen Jahr sei nicht mehr Torschlusspanik beim Immobilienkauf zu spüren. Vielmehr herrsche nun das Gefühl vor, dass man den Zug verpasst habe.
Die Zahlen zeigen, der Wunsch nach einer eigenen Immobilie nimmt langsam ab, weil es einfach oftmals nicht mehr möglich scheint.
Das scheint vielen oft nur noch auf dem Land möglich zu sein. Doch auch hier ziehen die Preise an und das, obwohl die Deutschen in puncto Wohnen und Wohnraum immer bescheidener würden.
Die Deutschen träumen schon pragmatisch.
Doch der Wunsch nach einem Eigenheim mit Garten, Garage und Gäste-WC steht weiterhin an erster Stelle, Klimakrise hin oder her. Was viele Stadtflüchtende jedoch auch feststellten, das Leben auf dem Land braucht einen langen Atem. Und es ist nicht immer romantisch. Das müsse auch die Politik bedenken, mahnt Miriam Mohr.
Perspektivisch muss der ländliche Raum, ein Teil des ländlichen Raums, aufgewertet werden. Die Menschen müssen da rausgehen. Und dafür braucht man einfach ein Aufwertungspaket. Anbindung, Arbeitsplätze, Kinderbetreuung, digitale Anbindung, Medizin, auch Teilhabe. Kultur ist ganz, ganz wichtig. Das sind ganz grundwichtige, essentielle Bedürfnisse von Menschen. Und daran muss gearbeitet werden.
Über die Wohnsituation und Wohnträume der Menschen in Deutschland, der Bericht von Brigitte Scholtes. Über die steigenden Finanzierungskosten reden wir nun noch ausführlich, denn die haben ja einiges mit den Geschehnissen an den Finanzmärkten und in der Geldpolitik zu tun. Also die Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate: Steigen die Bauzinsen absehbar weiter?
Ja, es gibt einige Experten, die davon ausgehen, dass die Bauzinsen auch in den Herbst hinein weiter steigen und dann die Marke von 4% knacken dürften. Die Europäische Zentralbank will ja bald die Zinsen gegen die Inflation anheben. Die Zinsen am Kapitalmarkt sind zuletzt schon stark gestiegen. Und auch wenn heute die Umlaufrendite aller deutschen Staatsanleihen etwas zurückgeht auf 1,60%, Kredite für Immobilien sind zuletzt deutlich teurer geworden. Deswegen eben jetzt das Börsen-Immobilienmarktgespräch mit Ralf Henger vom IW, also dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und mit welcher weiteren Zinsentwicklung rechnet er denn? Und wie sehr haben die bisher schon höheren Kreditkosten die Stimmung am Immobilienmarkt eingetrübt?
Ja, die Stimmung auf den Immobilienmärkten hat sich hier in den letzten Monaten so deutlich verändert, weil die Zinsen, die Bauzinsen, die Finanzierungszinsen enorm angestiegen sind. Die Anstiege der Zinsen waren auch so stark, dass dann in den laufenden Verhandlungen man immer prüfen musste, ob die Rahmenbedingungen noch gegeben sind, ob die Finanzierung sicher ist, sodass quasi die Stimmung hier gerade sehr besorgniserregend war, ob das jetzt so weitergeht. Und das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht in Sicht. Es kann sein, dass das sich jetzt bei 3%, 3,5% einpendelt, aber das ist noch gar nicht sicher.
Ja, und am Bau kommen ja dazu dann noch die gestiegenen Preise, die starke Inflation macht zu schaffen. Manche haben deswegen schon Projekte erstmal gestoppt. Wie sehr sind die Preise und die Inflation bei den Baukosten ein Problem?
Ja, die Baukosten sind jetzt schon seit Corona, seit 1,5 Jahren, 2 Jahren ein enormes Problem, weil insgesamt misst der Baukostenindex, der Baupreisindex, einen Anstieg von 14%. Das ist der Durchschnitt aller Produkte, die wir brauchen für die Gebäude zur Errichtung. Und das ist ein enormer Anstieg. Das führt natürlich dazu, dass Projekte nicht mehr fertiggestellt werden können so schnell und dass bei vielen Projekten auch nachverhandelt werden mussten. Wir diskutieren vor allem ja dann darum, schaffen wir es dann in diesem Umfeld ausreichend Wohnungen zu errichten. Wir brauchen ja immer noch viele Wohnungen. Es gibt auch das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu errichten. Und vor diesem Hintergrund sind solche hohen Baufertigstellungszahlen, nämlich 400.000 pro Jahr, absolut unrealistisch. Und da braucht es andere Rahmenbedingungen, damit wir hier schneller vorwärts kommen.
Ja, der angespannte Immobilienmarkt, da gibt es ja nun auch Initiativen zur Enteignung von größeren Wohnungsunternehmen. Das ist wichtig für die Finanzmärkte oder auch börsennotierte Wohnungsunternehmen. Sehen Sie diese Enteignungsbestrebungen kritisch oder stößt das vielleicht auch ein anderes Denken und einen anderen Umgang mit dem Immobilienmarkt an?
Dass wir Unternehmen enteignen, ist meines Erachtens nicht der richtige Weg, weil so schaffen wir es nicht, das Wohnraumangebot zu vergrößern und einen bunten Markt mit vielen Marktakteuren zu erhalten. Viel besser wäre es, die Unternehmen aber besser zu besteuern, Grund und Boden besser zu besteuern. Es gibt ja auch die Enteignungsdebatte bei Grund und Boden. Auf der anderen Seite aber die Grunderwerbsteuer sehr, sehr hoch ist. Und beides führt aus ökonomischer Betrachtungsweise beziehungsweise aus marktlicher Betrachtungsweise dazu, dass wir eben keine gut funktionierenden Immobilienmärkte haben, die liquide sind, die Transaktionen befördern und gute Rahmensetzungen bieten.
Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, was ist für Sie denn ein Megatrend im Immobilienmarkt?
Es gibt viele Diskussionen natürlich, dass dieser Globaltrend, den Run in die Städte, dass der natürlich jetzt konterkariert wird, weil dort schlichtweg nicht gut genug Angebot auf dem Markt vorliegt, sodass die Menschen natürlich Ausweichalternativen im suburbanen Raum suchen. Und das ist absolut logisch und nachvollziehbar. Aber es gibt diesen Trend in die Städte hinein und alles andere sind eher Ausweichreaktionen, die eben aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation sich ergeben.
Damit zum Schluss, so als Fazit, wie herausfordernd würden Sie im Moment das Umfeld für den Immobilienmarkt beschreiben?
Also das Umfeld ist aktuell wirklich herausfordernd, vor allem für Projektentwickler, für Bauunternehmen. Auf der einen Seite eben kostenseitig und finanzierungsseitig einen Druck verspüren und gleichzeitig auf der Nachfrageseite sehen, dass nachverhandelt wird. In dieser Marktsituation müssen sich gerade Projektentwickler und Bauträger bewegen. Immobilienunternehmen, die jetzt eher so im Bestand vermieten und schauen müssen, dass sie quasi realwertsichernd Mieteinnahmen einfahren, für die ist das Thema Mieterhöhung ein großes Thema. Aber man muss das natürlich alles einordnen. Die Immobilienwirtschaft hat in den letzten Jahren eine Situation gehabt, dass sie sich sehr gut entwickelt hat. Die Nachfrage ist und war vor allem unheimlich hoch. Und unter diesen Rahmenbedingungen kann man natürlich als Unternehmen sehr gut agieren.
Soweit die Einschätzungen zum Immobilienmarkt von Ralf Henger vom IW Köln. Jan Plater, schauen wir jetzt noch auf die Aktien. Der DAX heute wieder im Minus nach der Erholung gestern.
Es bleibt ein nervöses Hin und Her. Der DAX büßt jetzt mehr als 1,5%, eher fast 2% ein auf 13.047 Punkte. Und übrigens nach der Prognose des Gewerkschaftsnahen Institutes für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, dürfte die deutsche Wirtschaft die Konjunktur erst ab Herbst wieder etwas besser laufen.
Volkswagen-Chef Herbert Diess sieht den Zeitplan für den angekündigten Börsengang der Sportwagentochter Porsche nicht in Gefahr. Wie kommt das an?
Grundsätzlich dürfte das bei Anlegern gut ankommen. Allerdings notieren Autoaktien heute generell im DAX im Minus. Papiere von Volkswagen, BMW oder Mercedes-Benz verlieren durchschnittlich rund 2%.
Fresenius Medical Care gehörte gestern zu den Verliereraktien, quasi gegen den Markttrend, Grund einer Niederlage vor Gericht für einen Branchenwettbewerber.
Ja, es geht um den Rivalen DaVita. Aktien von Fresenius Medical Care hatten da wegen dieses US-Urteils gestern ein Minus von 10% verzeichnet, wobei sich FMC selber von diesem Gerichtsentscheid zur Dialysevergütung nicht belastet sieht. Jetzt nicht und auch zukünftig nicht. Und die Aktien von Fresenius Medical Care, naja, sie sind hier nach dem Absturz von gestern heute mit einem kleinen Plus von 0,5%. Ansonsten noch der Währungsmarkt, der Euro, der bewegt sich bei einem $0,053. Der Goldpreis, der gewinnt im Vergleich zu gestern Mittag um rund $5. Der Goldpreis bei etwa $1,841. Und der Ölpreis für die Nordseesorte Brent, der fällt um rund 4% auf etwa $110.
Die Börseninfos von Jan Plate. Vielen Dank dafür. Der amerikanische Autobauer Ford hat eine lange Tradition in Europa, seit einigen Jahren aber kriselt es. Tausende Stellen wurden abgebaut in den letzten Jahren, Werke wurden dicht gemacht. Ein Schicksal, das auch die Beschäftigten in Saint Louis fürchten. Denn das Werk hat nicht den Auftrag zum Bau eines E-Autos bekommen. Aktuell läuft eine Betriebsversammlung. Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer beobachtet das für uns. Frau Schäfer, war die Entscheidung überraschend für Valencia gegen Saint Louis?
Nein, letztendlich jetzt nicht, denn die saarländische Landesregierung hatte tatsächlich in den letzten Tagen schon durchblicken lassen, dass es eventuell so ausgehen könnte, wie es jetzt offenbar ausgehen wird. Und der Ford-Europa-Chef Stuart Rowley hat jetzt laut SR-Informationen gesagt, die Entscheidung sei nach einem umfassenden Konsultationsprozess mit beiden Standorten gefallen. Valencia sei der präferierte Standort in Europa, um das Ziel einer vollelektrischen Zukunft von Ford zu erreichen. Ja, die saarländische Landesregierung hatte jetzt durchblicken lassen, dass das Verfahren, dieser sogenannte Bieterwettstreit zwischen Saint Louis und Valencia nicht unbedingt wirklich fair abgelaufen ist. Heute früh hat Anke Rehlinger, SPD, die Ministerpräsidentin, vor dem saarländischen Landtag gesagt, man hätte doch bitte ein Wirtschaftsinstitut, ein unabhängiges, beauftragen sollen, um die Zahlen nochmal durchzurechnen. Das sei abgelehnt worden und sie hat das dann so kommentiert.
Ich finde, es wirft kein wirklich gutes Licht auf das Management, um es mal sehr vorsichtig zu sagen. Denn dadurch drängt sich tatsächlich die Vermutung auf, dass dieses Verfahren nie fair angelegt war. Es scheint, als ob der Konzern durch ein Scheinverfahren eine bereits im Vorfeld getroffene Entscheidung legitimieren wollte. Und da kann ich nur eins dazu sagen, das halte ich für nun wirklich eine Farce. Das halte ich nun wirklich für unwürdig, dass es nicht so ist. Dafür trägt Ford die Beweislast.
Ja, Ford hat darauf natürlich reagiert und hat gesagt, es sei nicht im Vorfeld schon entschieden worden. Aber das, was Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin, hier gesagt hat, lässt natürlich deutlich die Wut und ja, die Enttäuschung durchblicken.
Was sagt Ford denn zur Zukunft des Standorts Saint Louis? Zieht die Firma sich jetzt da komplett zurück?
Das ist im Moment noch nicht bekannt. Es war in den vergangenen Tagen ja von verschiedenen Seiten die Hoffnung geäußert worden, dass wenn schon nicht die kompletten E-Autos hier gebaut werden, dass doch wenigstens Komponenten im Saarland gebaut werden könnten. Und das Ford-Management hat immerhin heute gesagt, man habe eine Taskforce eingerichtet, um mit der Belegschaft und auch mit der saarländischen Landesregierung mögliche Zukunftsoptionen für das Werk in Saint Louis zu finden, darüber zu beraten. Aber was dabei rauskommt, muss man sehen.
Schauen wir auf den anderen Standort. Was spricht denn für Valencia oder hat dafür gesprochen?
Ich nehme an, dass es die Tarifverträge mit den Gewerkschaften in Spanien sind, die dem Unternehmen Ford eher zu Pass kommen. Aber auch da müssen wir noch mal abwarten, denn da hat sich Ford jetzt auch, es hat nicht gesagt, wir gehen nach Valencia, weil, und dann ganz klare Antworten gegeben. Mal gucken, ob die in der nächsten Zeit noch kommen.
Ja, das wird bestimmt spannend. Jetzt läuft, wie gesagt, die Betriebsversammlung. Gibt es denn schon Reaktionen von Beschäftigten und auch deren Vertretern, den Betriebsräten?
Man ist natürlich unglaublich enttäuscht, auch von Sachen von Seiten des Betriebsrates. Der Betriebsrat hat wirklich in sehr, sehr umfangreicher Arbeit gemeinsam mit den Beschäftigten dieses detailreiche Zukunftskonzept erarbeitet, mit dem man sich eben positionieren wollte gegen Valencia. Und es scheint eben jetzt so, als sei das gar nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden. Und die saarländische Landesregierung hat ja auch wirklich gesagt, Anke Rehlinger, man habe ein Hilfspaket geschnürt, das sich in einer Größenordnung näher an einer Milliarde orientiert als eher an 500 Millionen Euro, wie zuvor gesagt wurde. Also 1 Milliarde Euro wollte man an Hilfen sozusagen stemmen. Und jetzt sei eben diese Art, wie dieser Wettstreit gelaufen ist, unfair gewesen. Und jetzt muss man mal gucken, was heute Nachmittag noch passiert. Es soll noch eine Pressekonferenz geben, auch von Seiten des Betriebsrats. Wir werden das natürlich weiter beobachten.
Ja, Information und Einordnung von Anke Schäfer im Saarland. Danke dorthin. Der Lkw-Bauer Daimler Truck ist seit Dezember nach der Abspaltung von der Pkw-Schwester Mercedes-Benz eigenständig und börsennotiert. Und gleich mal in eine schwierige Lage geschlittert. Beteiligung in Russland, Sorgen vor einer globalen Rezession, die Umstellung auf Elektroantriebe. Auf Letzteres, auf Batterie- und Wasserstoff-Lkw, setzt Daimler Truck jetzt alles, so jedenfalls die Ankündigung auf der Hauptversammlung heute. Thomas Wagner berichtet.
Da steht er also, erlässig, blauer Anzug ohne Krawatte, vor einer elektrobetriebenen eActros-Zugmaschine. Martin Daum, Vorstandschef der Daimler Truck Holding AG.
Wir haben eine klare Ambition. Ab 2039 wollen wir in Nordamerika, Europa und Japan nur noch Fahrzeuge verkaufen, die im Fahrbetrieb emissionsfrei sind. Schon 2030 sollen emissionsfreie Fahrzeuge bis zu 60% unseres weltweiten Absatzes ausmachen. Bei den Bussen gehen wir noch einen Schritt weiter. Stadtbusse wollen wir in Europa ab 2030 nur noch voll elektrisch anbieten.
Daimler Truck setzt auf emissionsfreie Nutzfahrzeuge in Zukunft, und zwar sowohl auf batterieelektrischer als auch auf Wasserstoff- und Brennstoffzellenbasis. Allerdings, da gibt es noch eine große Hürde.
Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir all dies umsetzen können, ist selbstverständlich eine geeignete Ladeinfrastruktur.
Deshalb wolle Daimler Truck gemeinsam mit den Unternehmen Volvo und Traton ein europäisches Hochleistungsladenetz errichten. Diese grüne Antriebsstrategie des Vorstandes wird auch vom Aufsichtsrat unterstützt. Aufsichtsratsvorsitzender Joe Kaeser erläuterte, dass in die Vergütung des Vorstandes auch die Bemühungen um Nachhaltigkeit eingepreist sind.
Diese setzen sich zusammen aus einmal 15% im Bereich Environment. Hier ist maßgeblich die Zahl der verkauften E-Trucks und E-Busse.
Hauptsächlich bemisst sich die Vorstandsvergütung aber nach wie vor an Umsatz und Gewinn, und der kann sich sehen lassen. Knapp 40 Milliarden Euro Umsatz in 2021, der soll, so Vorstandschef Daum, 2022 auf bis zu 50 Milliarden Euro wachsen. Und auch der in 2021 erzielte Gewinn vor Zinsen und Steuern von 2,6 Milliarden Euro soll in diesem Jahr, wie es hieß, signifikant ansteigen. Allerdings, es gibt einen Wermutstropfen. Joe Kaeser.
Außerdem unterstützt der Aufsichtsrat ganz ausdrücklich das entschlossene Handeln des Vorstandes im Zusammenhang mit dem Engagement in Russland.
Dass nämlich insbesondere das Joint Venture mit dem russischen Lkw-Hersteller Kamaz sei wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, so Vorstandschef Daum wörtlich, bis auf Weiteres vollständig ausgesetzt worden. Damit gehe, so Finanzvorstand Jochen Götz, wenig später auf eine entsprechende Aktionärsfrage, allerdings gerade mal nur einen Anteil von etwa 1% am Gesamtumsatz verloren. Mit 200 Millionen Euro sei das Joint Venture in Russland abgeschrieben worden.
Thomas Wagner berichtete. Bei der Deutschen Bahn, sozusagen die Konkurrenz im Güterverkehr von Daimler Truck, da soll mal wieder alles besser werden, denn eine Konkurrenz ist die Bahn eben gerade nicht. Das Schienennetz ist überlastet, soll angesichts der großen Probleme mit Verspätungen und Baustellen jetzt eine Generalsanierung bekommen. Einzelheiten von Martin Polanski.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP beschreibt die derzeitige Leistung der Deutschen Bahn so.
So wie es ist, kann es nicht bleiben. Der Zug kommt nicht, der Zug ist überfüllt, der Anschluss wird verpasst. Güterzüge stehen still, weil die vereinbarten Transporte nicht geleistet werden können. Es besteht dringender Handlungsbedarf.
Wissing sagt das vor der Bundespressekonferenz. Neben ihm auf dem Podium sitzt Bahnchef Richard Lutz. Die Pünktlichkeitsstatistik der Bahn ist dramatisch eingebrochen. Im Fernverkehr kamen im laufenden Jahr bislang nur gut 62% der Züge pünktlich an, nach knapp 81% im letzten Jahr. Im langjährigen Schnitt liegt die Pünktlichkeit bei rund 76%. 62% Pünktlichkeit. Bahnchef Lutz erklärt die vielen Verspätungen jetzt, vor allem mit dem großen Sanierungsbedarf des Netzes.
Weil auf diesen pünktlichkeitsrelevanten, hochbelasteten Korridoren wir noch nie so viel gebaut haben und wir auch noch nie so viel Verkehr hatten. Da, wo zu viel Nachfrage auf eine knappe Kapazität trifft, gibt es Engpässe, Staueffekte und dann halt Verspätungen oder Schlangen.
An zu vielen Stellen werde immer wieder gebaut und saniert, ohne das Netz grundlegend auf Vordermann zu bringen, attestiert der Bahnchef dem eigenen Unternehmen. 3.500 Kilometer an hochbelasteten Strecken seien davon besonders betroffen. Das soll nun anders werden. Bahnchef Lutz und Verkehrsminister Wissing sprechen von Generalsanierung. Notwendige Reparaturen und Modernisierungen sollen nicht mehr über Jahre gestreckt, sondern gebündelt werden.
Damit nicht vorkommt, was bisher vorgekommen ist, dass man in diesem Jahr eine Baustelle einrichtet, um das Gleisbett zu sanieren. Und wenn man fertig ist mit der Baustelle, im nächsten Jahr gleich im gleichen Korridor wieder eine Baustelle einrichtet, um was an der Oberleitung zu reparieren.
Und Verkehrsminister Wissing will die Modernisierung des Bahnnetzes jetzt zur Chefsache machen, mit einer Steuerungsgruppe im eigenen Ministerium. Generalsanierung, das bedeutet, dass stark genutzte Strecken ab 2024 über Wochen oder auch einige Monate komplett zugemacht werden sollen, um alle notwendigen Arbeiten zu erledigen, um den Abschnitt auf den neuesten Stand zu bringen. Das dürfte absehbar Strecken wie Hamburg-Hannover, das Mittelrheintal oder Würzburg-Nürnberg betreffen. Auch die Knoten Frankfurt am Main, Stuttgart und München haben einen hohen Modernisierungsbedarf. Ersatzverkehr auf Umleitungsstrecken soll es zwar geben, so Bahnchef Lutz, aber
einen sozusagen schmerzfreien Weg der Gesundung wird es nicht geben. Das ist bei menschlichen Körpern genauso wie bei Eisenbahninfrastrukturen. Aber wir sind uns alle einig, dass wir zumindest mal diese Schmerzen, die wir dann eben auch rechtzeitig so organisieren können, dass sie möglichst kundenfreundlich sind, dass wir die alle auch eingehen, weil es danach signifikant besser wird.
So das Versprechen. Verkehrsminister Volker Wissing betont, für die Baumaßnahmen werde genug Geld bereitstehen. Wegen der laufenden Haushaltsaufstellung für 2023 könne er aber noch keine Details nennen. Gemeinsames Ziel der Bundesregierung sei es jedoch, die Bahn bis 2030 deutlich voranzubringen mit einer Verdopplung des Schienenpersonenverkehrs.
Martin Polanski berichtete. In den Zeitungskommentaren der Wirtschaftspresse geht es heute erneut um den drohenden Gasmangel, nachdem Russland seine Lieferungen gedrosselt hat. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
Dazu schreibt die Börsenzeitung: Der Energiewirtschaft hat das Wirtschaftsministerium deshalb signalisiert, dass in den nächsten Tagen die zweite Stufe im Notfallplan Gas ausgerufen werden könnte. Die Füllstände der Gasspeicher, die derzeit in der Nähe von 60% liegen und weit entfernt sind von den bis Anfang November angepeilten 90%, würde das allein freilich noch nicht erhöhen. Die Notfallmaßnahmen, die Habeck bereits am Wochenende vorgestellt hat, müssen jetzt mit Tempo greifen. Dazu gehört auch das Gas-Auktionsmodell, mit dem die Bundesnetzagentur Anreize zum Energiesparen für die Industrie schaffen will. Der Elektroautohersteller Tesla wird in den kommenden Monaten etwas mehr als 3% seiner Stellen streichen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Tesla blickt auf eine Serie von Rekordgewinnen zurück. Umso bemerkenswerter ist es, dass Vorstandschef Elon Musk sich nun zu einem Stellenabbau gezwungen sieht. Er verweist auf die Abkühlung des wirtschaftlichen Umfelds, was als Alarmzeichen für weitere Entlassungen in der Branche gewertet werden könnte. Es wäre aber zumindest verfrüht, Teslas Schritt Signalwirkung für andere Hersteller zuzuschreiben. Musk hat auch in der Vergangenheit schon Stellenstreichungen angekündigt, ohne dass sie von außen betrachtet zwingend notwendig erschienen. Bundesfinanzminister Lindner schlägt vor, staatliche Kaufprämien für Elektroautos zu streichen. Die Süddeutsche Zeitung findet die Idee im Grundsatz richtig, denn E-Autos verkörpern keine neue Technologie mehr, für die eine massive Förderung nötig ist. Sie werden ihren Markt selbst finden, dafür werden schon die Hersteller sorgen. Sie müssen ein großes Interesse daran haben, plant doch gerade das EU-Parlament ein Verbrennerverbot schon von 2035 an. Dazu kommt, dass die Milliarden woanders besser eingesetzt werden könnten. Das Haupthindernis für den flächendeckenden Erfolg der E-Mobilität ist die Infrastruktur. Der Ausbau des Ladenetzes kommt nicht schnell genug voran, gerade in ländlichen Gebieten. Und wer sein E-Auto nicht laden kann, der wird keines kaufen. Hier müsste investiert werden, nicht in eine viel zu teure Kaufförderung.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Tag. Mein Name ist Silke Hane. Tschüss.